Unterm U wird euch präsentiert von den Immobilienexperten der Sparkasse Dortmund. Hier findet ihr aus bis zu 300 Banken und Sparkassen die passende Finanzierung für euren Immobilientraum. Das Team der Immobilienvermittlung berät euch zum Verkauf eurer Immobilie oder hilft euch, die eigenen vier Wände zu finden. Alle Infos findet ihr unter www.leben-in-dortmund.de. Ein Service der Sparkasse Dortmund. Und jetzt viel Spaß beim Dortmund-Podcast.
Die beiden waren sehr emotional, vor allem Sidi, das ist der ältere der beiden Brüder, hatte den Kopf geneigt, hat teilweise auch nur mit starrem Blick nach vorne geschaut und irgendwann konnte man seinen Kopf gar nicht mehr sehen, weil der so weit unter der Tischkante war.
Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
Hallo zusammen. Wir haben hier unterm U ja schon ein paar Mal über den Fall Mohamed Drahmi gesprochen. Zur Erinnerung, im August 2022 wurden Polizisten der Dortmunder Wache Nord zu einem Kirchhof in der Nordstadt gerufen. Dort hielt sich der damals 16-jährige Flüchtling Mohamed Drahmi ein Messer an den Körper. Die Situation eskalierte so weit, dass einer der eingesetzten Polizisten schließlich mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole abfeuerte und Mohamed Drahmi so tötete. Der Fall sorgte bundesweit für Aufsehen und löste eine Debatte über Polizeigewalt aus. Im Februar 2023 hat die Dortmunder Staatsanwaltschaft Anklage gegen den damaligen Einsatzleiter, den Schützen sowie drei weitere Polizisten erhoben. Im Falle des Schützen lautete der Vorwurf auf Totschlag. Mittlerweile sind 29 Verhandlungstage ins Land gegangen und der Prozess geht seinem Ende entgegen. Gestern hat die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer am Dortmunder Landgericht gehalten. Bei 4 der 5 Angeklagten hat sich die Staatsanwaltschaft für einen Freispruch ausgesprochen. Der Einsatzleiter soll eine Bewährungsstrafe erhalten. Wie die Staatsanwaltschaft zu dieser Einschätzung gekommen ist und wie die Reaktionen darauf ausfielen, berichtet gleich mein Kollege Lukas Wittland, der den Prozess eng begleitet hat und gestern am Landgericht dabei war. Ihr hört unterm U, den Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Bastian Pietsch und ich freue mich, dass ihr euch auch heute wieder so Pi mal Daumen 15 Minuten genommen habt für alles, was ihr wissen müsst, um in Dortmund mitreden zu können. Wir starten in die Folge mit den wichtigsten Nachrichten des Tages.
Update.
Geeinigt. Die Grundsteuer für Wohngrundstücke soll in Dortmund deutlich weniger stark steigen als von der Stadtverwaltung vorgeschlagen. Die Ratsfraktionen von SPD, Grünen und CDU haben sich gegen die Festlegung eines einheitlichen Grundsteuerhebesatzes von 795% ausgesprochen. Stattdessen soll der Hebesatz für Wohnimmobilien nur moderat von 610 auf 625% steigen. Der Hebesatz für Gewerbeimmobilien soll sich hingegen auf 1245% mehr als verdoppeln. Für Eigentümer von Wohngebäuden und mittelbar auch deren Mieter würde das Modell eine geringere Mehrbelastung bedeuten als ursprünglich befürchtet. Allerdings hat die Stadtverwaltung für ihren Vorschlag eines einheitlichen Hebesatzes verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Aufteilung des Satzes angeführt. Es gibt also bei dem Modell auch ein Risiko für Klagen. Am 12. Dezember entscheidet der Rat offiziell über die Grundsteuer, dann voraussichtlich mit den Stimmen von SPD, Grünen und CDU für das geteilte Modell. Ab kommendem Jahr greift die neue Regelung der Grundsteuer. Heftig. In Hörde ist ein Linienbus von der Straße abgekommen und in eine Hauswand gefahren. Bei dem Unfall wurden 3 Menschen leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 3 Uhr morgens waren nur 6 Fahrgäste im Bus. Alle konnten den Bus aus eigenen Kräften verlassen. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum wurden bei ihm nicht gefunden. Bei dem Unfall wurden sowohl der Bus als auch die Glasfassaden des Gebäudes beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Groß. Das Bibliotheksgebäude der Technischen Universität wird abgerissen. Ende November haben Bagger begonnen, die Uni-Bibliothek abzutragen, darunter auch ein Spezialfahrzeug. Das Bibliotheksgebäude ist bereits 50 Jahre alt und soll durch einen Neubau ersetzt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit des Rückbaus. Wann immer es möglich ist, sollen Bauteile wiederverwendet werden. So sollen etwa 21.000 Tonnen Stahlbeton zu Recyclingbeton verarbeitet werden. Wegen der Rückbauarbeiten ist der Vogelputzweg für etwa 3 Wochen gesperrt.
Das Thema des Tages.
Die Staatsanwaltschaft hat gestern ihr Plädoyer im Prozess um den Tod von Mohamed Drahmi gehalten. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart hat dabei für 4 der 5 angeklagten Polizisten Freisprüche gefordert. Der Leiter des Einsatzes vom August 2022 soll hingegen eine 10-monatige Haftstrafe erhalten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnte. Dass die Staatsanwaltschaft zu dieser vergleichsweise zurückhaltenden Strafforderung gelangen würde, war im Laufe des Prozesses nicht unbedingt absehbar. Erst in den vergangenen Wochen hat sich ein Richtungswechsel Wechsel abgezeichnet. Mein Kollege Lukas Wittland war bei dem Plädoyer im Dortmunder Landgericht dabei und ist jetzt zum Gespräch bei mir. Hallo Lukas.
Grüß dich, Basti.
Das Plädoyer der Staatsanwaltschaft ist noch kein Urteil, aber jedenfalls ein großer Schritt in Richtung eines Abschlusses des langen und komplizierten Prozesses um Mohamed Rameh. Wie hast du den Vortrag von Oberstaatsanwalt Carsten Dombert wahrgenommen?
Ja, trotz der Länge, die der Vortrag dann am Ende hatte, es war ein Plädoyer von fast 2 Stunden, die er gemeinsam mit der Staatsanwältin Gülkis Yazir gefüllt hat, war das doch alles sehr prägnant, vor allem wenn man sich lange mit dem Fall beschäftigt hat, war das wirklich wie nochmal so ein Durchlauf des gesamten Prozesses. Er hat das teils minutiös, teils sekundengenau aufbereitet und sagte, genau das sei eben auch wichtig in diesem Fall, und hat anfangs auch nochmal betont, dass dieser Prozess natürlich nicht in einem luftleeren Raum stattgefunden hat, sondern dass er vor allem ja sehr politisch auch aufgeheizt war. Aber er hat auch nochmal ganz klar gemacht, wir haben hier diese Anklage, die wir vor fast 1,5 Jahren dann aufgestellt haben, haben wir nicht auf Druck von der Straße oder von irgendwelchen Personen oder von irgendwelchen Ministerien formuliert, sondern aus der Überzeugung, dass da ja etwas falsch gelaufen ist in diesem Einsatz und dass man das eben aufarbeiten wollte. Also man hat gemerkt, der hat sich natürlich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt und die Leute hingen Carsten Dombert an den Lippen, weil viele Menschen, die da im Gerichtssaal waren, sich ja auch mit diesem Fall beschäftigt hatten, lange Zeit.
Die beiden Brüder von Mohamed Rameh, Sidi und Lassana, waren auch im Gerichtssaal. Wie haben die denn auf den Vortrag reagiert?
Ja, die beiden waren sehr emotional, vor allem Sidi, das ist der ältere der beiden Brüder, hatte den Kopf geneigt, hat teilweise auch nur mit starrem Blick nach vorne geschaut und irgendwann konnte man seinen Kopf gar nicht mehr sehen, weil der so weit unter der Tischkante war. Die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, hat ihm dann aufmunternd über den Rücken gestreichelt er hat sich die Tränen aus den Augen getupft. Also für die beiden Brüder war das nochmal sehr intensiv, weil dieser Fall eben nochmal so kompakt dargestellt worden ist. Die letzten Minuten ihres Bruders und die letzten Tage ihres Bruders wurden eben nochmal ganz detailliert dargelegt und das war für die beiden Brüder ein sehr bewegender Moment, das konnte man sehr deutlich sehen.
Ursprünglich lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft jedenfalls für den Polizisten, der Mohamed Rameh erschossen hat, ja auf Totschlag, also ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Davon hat sich die Staatsanwaltschaft im Laufe des Prozesses jetzt so weit distanziert, dass sie sogar einen Freispruch fordert. Hat sich diese Entwicklung für dich abgezeichnet?
Also ich war ja an dem Tag da, an dem Ort, an dem es passiert ist und auch wie danach formuliert worden ist, dann kam irgendwie immer mehr raus und man hatte so den Eindruck, irgendwas ist da offensichtlich nicht richtig gelaufen, wenn da 12 Polizeibeamte in diesem Innenhof es eben nicht hinbekommen, einen 16-Jährigen zu entwaffnen, ohne dass er am Ende tot ist. Und das hat auch Carsten Dombert nochmal so formuliert. Das hat sich natürlich über diese Zeit dann auch in den Prozess getragen, aber im Prozess selbst hat sich dann immer weiter ja die Frage gestellt, werden da die Polizeibeamten tatsächlich dann für das auch verurteilt, für das sie angeklagt sind? Und wenn man da auch mit Journalisten, Kollegen oder auch mit den Anwälten gesprochen hat, dann war das schon relativ eindeutig, dass man davon eher abkehren wird. Und dann gab es in den letzten Prozesstagen ja nochmal diesen Twist, dass die Staatsanwaltschaft eben in den Raum geworfen hat. Es besteht ja auch die Möglichkeit einer fahrlässigen Tötung. Und da sah es dann vielleicht danach aus, dass das Plädoyer eher in diese Richtung gehen könnte. Jetzt sieht es aber eben doch nochmal ganz anders aus. Die Staatsanwaltschaft hat eben diesen Freispruch gefordert und das war eben mit dieser Wendung so in dieser Form nicht zu erwarten.
Wie die Staatsanwaltschaft zu dieser Einschätzung gekommen ist, hat ihr Oberstaatsanwalt Carsten Dombert im Interview erklärt.
Ja, ist so, dass die beiden Beamten, die das DEIG, also das Distanz-Elektroimpulsgerät eingesetzt haben und auch der Schütze mit der MP5, einem sogenannten Erlaubnistatbestandsirrtum unterlagen. Das heißt, sie haben sich eine Situation vorgestellt, die, wenn sie tatsächlich vorgelegen hätte, sie berechtigt hätte, so vorzugehen, wie sie es getan haben. Und ein Fahrlässigkeitsvorwurf, dass sie das vielleicht fahrlässig verkannt haben, lag auch nicht vor. Und dann war die logische Konsequenz, dass wir Freisprüche beantragen. Bei der Beamtin, die das Reizgas eingesetzt hat, war zu berücksichtigen, dass sie kaum Zeit hatte zu überlegen, ob das, was der Dienstgruppenleiter, also ihr unmittelbarer Vorgesetzte, angeordnet hatte, auch rechtmäßig war. Sie war kurz vorher erst an diesem Zaun in der Misshundestraße angekommen. Durch Buschwerk war noch Mohamed Ramé die Sicht versperrt. Und es blieb ihr eigentlich keine Wahl, als darauf zu vertrauen, so wie sie uns sagte, dass das, was der Dienstgruppenleiter sagte, auch rechtmäßig war. Was den Dienstgruppenleiter selbst anbetrifft, werfen wir ihm vor, ohne Not in einer statischen Situation angeordnet zu haben, dass Mohamed Ramé mit Pfeffer eingesprüht wird und im weiteren Verlauf dadurch den Lauf in Gang gesetzt zu haben, der letztendlich zu dem tragischen Tod geführt hat.
Eine Fehlvorstellung bei den Polizisten also darüber, dass von Mohamed Ramé eine Gefahr ausgegangen sei, auf die sie letzten Endes auch mit den tödlichen Schüssen reagieren durften. Und das ist eben auch dann eine Rechtfertigung, wenn tatsächlich die Gefahr gar nicht vorlag. Man mag das schwer verständlich finden, aber, und das fand ich bemerkenswert, auch Lisa Grüter, die als Anwältin die Familie von Mohamed Ramé vertritt, hat dem Interview gesagt, dass sie die Erwägungen der Staatsanwaltschaft durchaus nachvollziehen kann.
Also für die Brüder war heute am wichtigsten, dass sie gehört haben, dass ihrem Bruder keine Schuld und Verantwortung trifft, dass der nicht angegriffen hat. Und das war eigentlich etwas, was Familie Ramé die ganze Zeit gequält hat und was denen ganz wichtig war. Und das haben sie heute aus dem Mund der Staatsanwaltschaft gehört und darüber waren sie erstmal sehr erleichtert. Dass der Einsatzleiter die Verantwortung für den gesamten Einsatz und auch für Mohameds Tod tragen soll, begrüßen wir auch. Die Strafe ist natürlich gerade für Angehörige kaum zu ertragen, lächerlich niedrig, wenn man bedenkt, dass da ein Mensch ums Leben gekommen ist. Ich finde es auch rechtlich ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, ab einem Jahr Freiheitsstrafe hätte das Beamtenrecht direkt verloren und das ist jetzt eben offensichtlich nicht gewollt gewesen. Ja, finde ich schwer zu vermitteln, dass man da nicht konsequenter gewesen ist.
Bleibt also als einzige Strafforderung die 10-monatige Freiheitsstrafe auf Bewährung für den Einsatzleiter. Warum spielt es dabei so eine Rolle, dass sie unter einem Jahr bleibt?
Ja, das spielt vor allem für den Einsatzleiter eine große Rolle, denn wenn er durch ein Urteil eines Strafgerichts wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt wird, dann verliert er seine Rechte als Beamter. Das heißt, seine Polizeikarriere ist damit passé und auch seine Ansprüche auf Pension wären damit auch weg. Der Einsatzleiter ist 56 Jahre alt, also gerade mit Hinblick auf nicht mehr so lange Dienstjahre und dann steht eben im Raum, dass man noch seine Pensionsansprüche verliert. Das wäre natürlich schon ein sehr einschneidendes Urteil dann. Carsten Dombart hat aber gesagt, dass das keine Rolle gespielt hat bei der rechtlichen Bewertung, sondern man ist eben so auch mit strafmildernden Umständen wie diesem großen öffentlichen Prozess und dass er nicht in feindlicher Absicht gegen Mohamed Ramé gehandelt habe und dass er keine Vorstrafen habe, ist man eben zur Bewährungsstrafe gekommen.
Haben die angeklagten Polizisten auf dieses Plädoyer schon irgendwie reagiert?
Ich habe dazu mit Christoph Krekeler gesprochen. Er ist der Anwalt von Fabian S., also dem Polizeibeamten, der die Schüsse auf Mohamed abgegeben hat. Und er sagte, dass ihn dieses Plädoyer dann auch überrascht hat, seinen Mandanten eben auch. Denn dieser Twist, von dem ich gerade gesprochen habe, diese fahrlässige Tötung, die dann auch im Raum stand, die hatte man auch bezogen auf den Schützen. Ob sein Mandant jetzt erleichtert ist, das hat mir Herr Krekeler jetzt nicht in der Form mitgeteilt. Das Urteil steht ja auch noch aus. Also es ist natürlich möglich auch, dass das Gericht nach oben oder nach unten von dieser Strafe abweicht. Ich glaube, da möchte man erstmal nochmal abwarten.
Rund um die Jahrestage des Todes von Mohamed Ramé und zu manchen Prozessterminen gab es ja auch immer wieder Demonstrationen. Denkst du, dass das Plädoyer jetzt wieder ein Auslöser für Protest werden könnte?
Ja, es wird auf jeden Fall eine Demonstration geben. Der Solidaritätskreis Mohamed mobilisiert da schon ein bisschen länger. Am 14. Dezember soll die stattfinden. Am 12. Dezember soll das Urteil fallen und dann eben am Samstag darauf soll diese Demonstration in Dortmund stattfinden. Wie groß die ausfällt, kann man bislang noch nicht sagen. Allerdings haben der Solidaritätskreis Mohammed und verschiedene Gruppen, die darum aktiv waren, ja, deutschlandweit Vorträge gehalten über das Thema und sich da auch vernetzt und waren ja auch in der öffentlichen Debatte doch relativ stark und haben das Thema anfangs auch in der Öffentlichkeit gehalten. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dass da eine große Demonstration auf Dortmund dann nochmal zukommt.
Lisa Grüter, die wir gerade schon gehört haben, soll ihr Plädoyer in dem Fall morgen halten und dann auch noch die Verteidiger der angeklagten Polizisten. Am 12. Dezember, also nächste Woche Donnerstag, will dann das Schwurgericht das Urteil in dem Fall verkünden. Damit geht ein Prozess zu Ende, der deutschlandweit für Aufsehen gesorgt hat. Über das Urteil werden wir euch dann natürlich ebenfalls hier wieder informieren. Lukas, vielen Dank für diese Hintergründe zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft im Prozess um Mohammed Dramé. Am Samstag fand in der Messe die 20. jährliche Kinderlachen-Gala statt. Die Veranstaltung gehört zu den größten Charity-Events in Deutschland und entsprechend viel Prominenz war in Dortmund zu Besuch. Die besten Bilder des glamourösen Abends findet ihr in den Shownotes verlinkt. Bei der Veranstaltung gab es jedoch auch einen kleinen Zusammenstoß zwischen zwei Gästen, die ihr mit Sicherheit kennt. Da wäre auf der einen Seite Lotto-Millionär Chico und auf der anderen Seite Comedian Oliver Pocher. Letzterer hat im Rahmen der Kinderlachen-Gala einen Witz auf Kosten von Chico losgelassen, der dem gar nicht gefallen hat. Chico hatte im Rahmen der Wohltätigkeitsveranstaltung einen Grillabend bei sich zu Hause zur Auktion freigegeben. Dabei soll Ex-BVB-Koch Dennis Rother für das Essen sorgen. Auf die Frage von Moderator Matze Knob, ob Oliver Pocher 5.000 Euro zahlen würde, um einen Abend mit Chico zu verbringen, antwortete Pocher, er zahle 5.000 Euro, um nicht zu Chico fahren zu müssen. Versteigert wurde der Grillabend dann aber schließlich trotz dieses Seitenhiebs für 17.000 Euro, natürlich zugunsten eines guten Zwecks. Und das ist ja irgendwie die Hauptsache. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei wart. Schaut euch gern mal unser RN+-Probeabo in den Shownotes an. Und morgen hören wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin.